Lassen Sie mich gleich eine direkte Frage an den Anfang stellen. Haben Sie heute schon in der Bibel gelesen? Lassen wir Gott täglich zu uns sprechen? Warum eigentlich nicht? Das wäre doch für Christen das Naheliegende. Aber irgendwie sind die Worte, die uns da begegnen, manchmal auch sperrig, befremdlich, unverständlich. Wir stoßen auf eine Aussage, die von einer anderen geradezu widerlegt werden könnte. Wie können wir das verstehen? Ein Problem, was natürlich auch schon viele Gelehrte vor uns beschäftigt hat. Und mit diesem Problem begrüße ich Sie ganz herzlich. Mein Name ist Anjuta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier heute in der Sendereihe Frag den Prof zur Bibel. Und eines ist, glaube ich, unbestritten. Nie haben Menschen über so eine Fülle von Bibelübersetzungen, Kommentaren, Auslegungshilfen verfügt wie wir heute. In 365 Tagen einmal durch die ganze Bibel gibt einem die Deutsche Bibelgesellschaft an die Hand. Das war nicht immer so. In vielen Jahrhunderten war das Bibellesen wohl hauptsächlich Gelehrten und dem Klerus vorbehalten. Klar, wer konnte auch schon lesen. Und vor der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg um 1440 waren handschriftliche Vervielfältigungen ja schließlich auch eine mühevolle Arbeit der Mönche. Oder ging es nur um das Deutungsmonopol der Kirche? Jedenfalls hätten wir doch heute die besten Voraussetzungen, das Buch der Bücher aus eigener Lektüre zu kennen und mündige Christen zu sein. Aber um die Bibel richtig zu verstehen, braucht es wohl doch auch den gläubigen Bibelkenner. Sonst geht es einem vielleicht wie vielen Theologiestudenten, die ihren Glauben während des Studiums verlieren. Denn an den Universitäten wird die Bibel in einer Art und Weise zerlegt, ja geradezu demoliert, dass beinahe nichts mehr vom Glauben übrig bleiben kann. So zitiere ich hier Klaus Berger, den ich jetzt ganz herzlich willkommen heiße, hier heute bei Radio Horeb in der Sendung Frag den Prof. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Sie sind emeritierter Neutestamentler in der Universität Heidelberg und wir dürfen Sie heute alles fragen zur Bibel, was wir auf dem Herzen haben. Und deshalb an dieser Stelle auch schon einmal die Hörernummer für Sie, denn Sie können uns direkt auch gleich und erreichen unter der 089 517 008 008 und Ihre Fragen direkt an Professor Dr. Klaus Berger stellen. Nehmen Sie die Chance wahr, denn so einfach und unkompliziert hat man das ja selbst an der Uni nicht, dass man direkt mit einer Frage durchkommt. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89 517 008 008. Ja, vorab, Herr Professor Dr. Berger, die Frage, wie war das denn ja so in den vergangenen Jahrhunderten? Da wird ja oft gesagt, Bibellesen war wirklich gar nicht gewollt, dass das auch das gemeine Volk sozusagen, wenn es denn überhaupt eine Übersetzung gab, zur Bibel gegriffen hat. Da ja herrschten auch Ängste vor. Es gab natürlich auch viele heretische Bewegungen. Und wurde das dann direkt auch den Laien untersagt? Ja, sagen wir im Mittelalter. Wie ist das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das war schon vor 50 Jahren ein Thema meines schriftlichen Rigorosums, das heißt der Doktorprüfung. Und diese Frage lautete, welche vorreformatorischen Bibelübersetzungen ins Deutsche gab es? Denn man musste zwar lesen können, aber auch eine Bibel zur Hand nehmen, die in deutscher Sprache war, denn Latein konnten nur die Theologen oder die Juristen, aber die interessierten sich oft nicht dafür. Kurzum, es gab schon vor Martin Luthers Übersetzung von 1525 insgesamt 77 gedruckte deutsche katholische Bibelübersetzungen. Und diese waren weit verbreitet, besonders natürlich in Laienorden. Laienorden nennt man solche, die nicht aus Priestern bestehen, sondern wo, wie zum Beispiel bei den Beginen, fromme Frauen sich zu Konventen zusammengeschlossen haben. gerade diese frommen Gemeinschaften, die auch sozial sehr, sehr aktiv waren, haben die Bibel gelesen. Ein Verbot des Bibellesens gibt es nirgendwo und oft hat man, gerade von Seiten der Protestanten, aus der Tatsache, dass die Bibeln angekettet waren, geschlossen, dass sie nicht hätten gelesen werden dürfen. Angekettet waren die Bibeln, weil die Herstellung der Handschriften ein teures Unternehmen war, das einen halben Bauernhof kosten konnte. Und deshalb mussten die Handschriften einfach Diebstahl gesichert werden. Es gibt heute noch auf dem Antiquariatsmarkt andere Bücher, nicht die Bibel, aber auch vor dem allgemeinen Bekanntwerden des Buchdrucks entstandene, wo die Ketten noch erhalten sind. Ich hätte neulich beinahe ein solches Buch erstanden. Ein Verbot, die Bibel zu lesen, gab es nirgendwo. Es gab natürlich kurze Zusammenfassungen, genannt das Leben Jesu, die aus den vier Evangelien die wichtigsten Texte, die parallel waren, zusammenstellten. Dazu gehörte zum Beispiel die Nachfolge Christi von Thomas von Kempten. Auch so ein Produkt der frommen vorreformatorischen Laienbewegungen. Nach der Reformation haben die Bibel vor allen Dingen die Jesuiten und die Dominikaner befördert, also die beiden Orden, die intellektuellen Anführer der katholischen Kirche waren. Und ich habe unter meinen Büchern verschiedene Bibelkommentare, die auch für Laien herausgegeben wurden. Von den Mönchen für das Volk, hauptsächlich natürlich in Universitätsstädten und in der von den Jesuiten geführten Marianischen Kongregation. Gerade dort war die Bibellesung für Laien und für die Studenten eine Pflicht, die täglich erfüllt werden sollte.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Klaus Berger. Das heißt, Sie sagen, also es gab schon vor Luther Übersetzungen, also vor 1525, 77 gedruckte, wenn ich das richtig behalten habe, deutsche katholische Bibelübersetzungen, vor allem genutzt von Laienorden. Das ist ja auch eine interessante Aussage. Ja, ich darf Sie an dieser Stelle gerne auch noch einladen. Rufen Sie an, nutzen Sie die Chance, heute direkt Ihre Frage, die Sie vielleicht auf dem Herzen haben, eine Bibelstelle, die Sie nicht verstehen oder irgendetwas, wo Sie schon immer Schwierigkeiten haben oder vielleicht einen Vergleich. Ja, scheuen Sie sich nicht, rufen Sie an unter der 089-517-008-008. Da erreichen Sie uns direkt jetzt hier in der Sendung und können auch oder auch, wenn Sie möchten, Ihre Frage hinterlegen. Herr Professor Dr. Berger, das heißt also, es gibt ja Aussagen, da habe ich eine gefunden, zum Beispiel heißt es, 1199 hätte Innozenz der Dritte die Bibellektüre bei privaten Zusammenkünften untersagt. Wie ist denn so etwas zu bewerten? Oder auch 1229 Gregor der Zehnte, glaube ich, hätte auf der Synode in Toulouse den Besitz des Alten und Neuen Testaments für Laien untersagt. Oder später auch 1376 Papst Gregor der Elfte hätte Schriften über die Bibel, das hätte er gesagt, dürften nur unter Anleitung der Kirche verfasst werden. Gut, das ist jetzt wieder vielleicht auch eine andere Nuance, aber die ersten beiden Aussagen, wie sie sind, die dann einzuordnen, vielleicht in den historischen Kontext.
Ja, den historischen Kontext muss man kennen und für den gilt, dass viele Protestbewegungen im Mittelalter, die wir besonders aus Italien kennen, sich dann auf einzelne Forderungen der Bibel berufen haben. In der Mitte solcher Bestrebungen, das kann man dann ganz gut auch begreifen, wie es dazu kam, stehen die Franziskaner. Weil die Franziskaner mit Franz von Assisi versuchten, diesen Armutsbewegungen, den Protestbewegungen der armen Leute, eine geistliche Form, einen katholischen Orden, bei dem man genau wusste, dass er katholisch war, entgegenzustellen. Wenn also Leute, die neidisch waren auf den Besitz der Reichen, zum großen Teil mit Grund natürlich, wenn die eine Veränderung herbeiführen wollten, beriefen sie sich jedenfalls in Italien dafür auf die Bibel. Übrigens auch in England, da gibt es dann von John Wycliffe aus dem 14. Jahrhundert den berühmten Spruch, als Adam grub und Eva spann, wer war da der Edelmann? Das heißt, Adam und Eva waren schlichte Leute, Handwerker, und Adlige gab es noch nicht. Und Adam und Eva sind Personen der Bibel. Und aus der Bibel konnte man entnehmen, dass Jesus und seine Jünger arm waren. Und dass auch die Propheten in Israel keine reichen Protze waren. Also wenn man im Rahmen einer solchen sozialen Protestbewegung ein Fundament suchte, dann zitierte man nicht das Grundgesetz, wie man das bei uns tun würde, oder das Parteiprogramm der Sozialdemokraten, oder brachte Zitate aus Karl Marx, sondern zitierte die Bibel. Und in der Hand solcher Leute war die Bibel natürlich eine gefährliche Waffe. Weil wenn man in der Bibel einfach nach geeigneten Stellen sucht für irgendwelche Meinungen, wird man die immer finden. Und je größer der soziale Druck ist, umso stärker ist auch dann der Hass gegen die reichen Leute. Und da gibt es schon bei den alttestamentlichen Propheten, wie zum Beispiel beim Propheten Amos, jede Menge Sprüche gegen die Reichen. Und die wurden vor allen Dingen von solchen heretischen Bewegungen angeeignet und propagandistisch benutzt. In Italien war das besonders beliebt, solche Bewegungen, die hießen Partaria, und sie umfassten gerade angesichts der reichen Kirchenbauten des Klerus viele Volksschichten, die sich damit solidarisierten. Das ist also sind ähnliche Massenbewegungen, wie wir sie bei uns heute auch noch kennen, wo es wie ein Fieber ist, das die Massen ergreift. Bei uns im Augenblick haben wir das Fieber des Nationalismus und der Fremdenfeindlichkeit, das sich epidemieartig verbreitet unter den Leuten. Und dieses Phänomen kennen wir seit dem hohen Mittelalter, und damals haben sich die Menschen einfach der Bibel bedient. Und wenn man will, dann kann man, wie gesagt, für jede Meinung aus der Bibel passende Stellen herauskriegen.
Da sprechen Sie also auch schon das Problem an, nicht nur, dass das missbraucht dann wurde, auch in der Vergangenheit von sozialen Protestbewegungen, und dass es natürlich daraufhin eine Reaktion gab, sondern dass es eben auch die Schwierigkeit ist, dass man die Bibel nicht so selektiv lesen kann, also nur einzelne Aussagen herauspicken kann und dann absolut setzt. Das ist sicherlich auch immer eine Gefahr und ein Problem, die vielleicht dann auch zu falschen Vorstellungen führt, sondern dass man das alles im Kontext lesen muss. Und da sind wir dankbar, dass wir Sie heute hier zu Gast haben bei Radio Horeb, und zwar Drei Hörer haben sich bereits auch gemeldet. Als erstes darf ich Frau Gottbrat aus Münster begrüßen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Guten Tag.
Darf ich meine Frage stellen?
Bitte schön.
Ja, ich beziehe mich auf Genesis 22, Kapitel 22, 1 folgende. Das ist diese Sache mit Abraham und Isaak, mit der Opferung.
Ja.
Ja, und ich meine, ich habe da 100.000 Fragen, aber ich bleibe jetzt mal ganz an der Oberfläche. Was mich immer wieder auch völlig verblüfft ist, also einmal bekommt Abraham diesen Befehl, dieses Ansinnen von Gott. Und vorher haben wir Abraham kennengelernt als jemand, der durchaus mit Gott argumentiert und sich auf Diskussionen einlässt, Beispiel Sodom oder so, und wenn da nur 50 Gerechte sind und nur 45 und so. Hier aber, ja, dieses unglaubliche Ansehen, was einen den Atem stocken lässt, da geht er hin und will das sofort in die Tat umsetzen. Und dann ist die zweite Sache so auf der Oberfläche der Geschichte, was ich auch komisch finde, ist, dass er dann mit dieser Begleitung hingeht und diese beiden Knechte da anweist, also am Fuße des Berges zu warten. Und er sagt dann, wir gehen, also er und sein Sohn, hinauf zum Berg, um anzubeten und kommen dann zurück. Wir kommen zurück, trotz ja eigentlich seiner Intention, die eine andere ist. Und das Dritte ist dann, nachdem da alles oben passiert ist, und das kennen wir ja mit dem Engel und dem Widder und ich weiß nicht was, dann heißt es aber plötzlich, also es ist ja jetzt, Isaac ist nichts passiert, und dann kommt aber Abraham alleine zurück.
Ja, danke für diese Fragen.
Ja, vielen Dank. Die Geschichte hat mich auch lange beschäftigt und das Ergebnis war, in der Geschichte geht es im Ganzen um eine etiologische Geschichte, so nennt man das, die ein Phänomen der jüdischen Religion begründet aus der Geschichte. Dieses Phänomen heißt, wir haben bei uns keine Menschenopfer. Das ist der Unterschied zwischen Judentum und den umgebenden Religionen. Die kennen alle, auch die Römer, zumindest im Kriegsfall, Menschenopfer, mit denen die Götter zufriedengestellt werden. Bis weit in die christliche Zeitrechnung hinein. Und in dieser Geschichte mit Abraham wird deutlich, warum die jüdische Religion keine Menschenopfer kennt. Die Antwort: Gott wollte Abrahams Nachkommenschaft schonen. Gott hatte Abraham und seinen Samen so lieb, dass er unter keinen Umständen das dort zulassen wird, was in anderen Religionen geschieht. Und das ist in Genesis 22 spannend erzählt. Da haben Sie ja von berichtet, so geht es jedem modernen Leser auch. Der fragt sich, was wird nun aus der Geschichte und wie kommen die Leute wieder heil zurück oder nicht. Und solche erzählerischen Einzelzüge, die Sie auch erwähnt haben, das heißt, wir kommen zurück und nachher kommt Abraham allein. Das sind Eigenarten orientalischen Erzählstils, dass man sich konzentriert bei der Erzählung auf die Personen, die nun wichtig sind. Und entscheidend wichtig ist hier Abraham als der Empfänger einer Botschaft. Und Isaac ist nur das verhinderte Opfer und das ersetzte Opfer. Also der Wichtige ist hier Abraham, es geht um seine Nachkommenschaft und das Anliegen ist zu zeigen, was Gott mit diesem Volk vorhat, gegen jeden üblichen Brauch in den anderen Religionen. Es gibt immer wieder Leute im modernen Publikum, die sagen, dass Gott hier grausam wäre. Dann haben sie den Text nicht verstanden. Gott ist nicht grausam, sondern Gott will etwas ändern und verbindet das mit einer spannenden Geschichte, in der sozusagen sich am Ende Gott selbst überrascht. Aber so ist es natürlich nicht, sondern Gott will die Leser oder der Erzähler will die Leser in diese Spannung nehmen und sie nachher erleichtert aufatmen lassen. Das ist die Intention. Man darf das also nicht einfach nur Wort für Wort lesen, sondern vom Ganzen her, was soll die Geschichte im Ganzen erreichen?
Ja, vielen Dank auch für diese interessante Frage, die sicher jeden irgendwann einmal beschäftigt hat. Alles Gute für Sie nach Münster, Frau Gottbrat, und ja, gesegnete Weihnachten an dieser Stelle. Vielen Dank auch für die Beantwortung dieser Frage, Professor Dr. Klaus Berger. Und weiter geht's mit Herrn Schnellbach aus Ampfing, den ich jetzt hier mit seiner Frage begrüßen darf.
Ja, grüß Gott. Mich beschäftigen zwei Bibelstellen, aber es ist ein und dasselbe Thema. Es geht da um ja, Früchte bringen. Also ich denke, Früchte bringen bedeutet, dass man persönlich Fortschritt machen kann. Ich möchte gerne diese beiden Schriftstellen, sind nur ein paar Verse aus dem Evangelium, kurz zitieren, damit man besser versteht, worauf ich hinaus möchte mit meiner Frage. Also der erste Vers ist Matthäus 7, ab Vers 17 heißt es da: Jeder gute Baum bringt gute Früchte hervor, ein schlechter Baum aber schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen, ein schlechter Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. An ihren Früchten also werdet ihr sie erkennen. Und die Überschrift heißt da von den falschen Propheten. Naja, und dann eben noch ein paar Verse weiter in Johannes, heißt es da in der zweiten Abschiedsrede: Die Einheit mit und in Jesus, der Hass der Welt, da geht es auch wieder um Früchte bringen. Das ist Johannes 15 ab Vers 4, da steht: Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Wer nicht in mir bleibt, wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Also die Frage, die sich mir dann nun stellt, ist, ich beschäftige mich schon lange mit diesen Schriftstellen, meint Jesus da, wenn jemand ins Schisma geht, sich trennt von der wahren Kirche? Oder wie sehen Sie diese Schriftstelle?
Vielen Dank, Herr Schnellbach. Gehen wir das weiter.
Ja, vielen Dank für die Frage. Es geht nicht um Schisma und wahre Kirche, also nicht um evangelisch-katholisch oder evangelisch-neuapostolisch oder sonst was, sondern bei den Früchten geht es einfach um die guten Taten, den sichtbaren Erweis der Liebe. Und in Deutschland nennt man das Spenden. Also die Deutschen sind berühmt als das spendenfreudigste Volk auf Erden. Und das Evangelium oder Jesus nach den Evangelien würde sagen, macht weiter so. Denn Leute, die nur das Wort hören und es dann vergessen, sind solche, die keine Frucht bringen. Und das kann nicht gut enden, weder für die Leute selbst noch für die Welt. Diese Drohungen, die in beiden Fällen verbunden sind mit der Mahnung, gute Frucht zu bringen, beziehen sich darauf, dass das Tun der Christen Folgen hat. Ich vermute mal, dass Sie so viel Ahnung schon haben, dass es um dieses Problem nicht geht, der Grausamkeit der Bestrafung, sondern um welches Problem geht es denn dann? Rückfrage von mir an Sie.
Also, nun ja, es gibt eben viele, mit denen ich zu tun habe, die diese Bestrafung im Feuer verbrennen als Bedrohung empfinden oder als Provokation. Aber wenn Sie jetzt sagen, es geht um um Nächstenliebe zu üben und Wohltaten zu geben, also es geht ja auch darum, eben ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, nicht nur zu sagen, sondern auch zu tun. Jesus wird am Ende die Guten von den Bösen scheiden und dieses ewige Gericht. Also es ist quasi eine Herausforderung an uns alle, denke ich mal, da zu bestehen, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Aber es steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Also ist es mehr so gesehen, dass wir nur dann gut sein können, wenn wir auch die Sakramente empfangen. Weil wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm, heißt es ja weiter. Also brauchen wir schon auch die Hilfe, nicht nur die Bibel, sondern auch die Sakramente, weil er hat ja verheißen, er bleibt bei uns bis ans Ende der Welt in Wort und Sakrament.
Ja, Sakramente sind sicherlich die wichtigste Hilfe, die der Herrgott uns gibt. Dazu kommt auch das Gebet, aber die Bedrohung muss sein. Das sage ich jetzt ganz ungeschützt, weil jeder Beamte im öffentlichen Dienst Ihnen das bestätigen wird. Wenn man keine Verkehrsregeln aufstellt und sagt, die Leute sollen halt mit ihrem Auto fahren, wie sie wollen, dann gibt es einen tödlichen Unfall nach dem anderen. Diese Bedrohungen, die im Evangelium immer wieder stehen, haben den Sinn zu sagen, wer das nicht will, riskiert sein Leben. Es geht nicht nur um einen unverbindlichen Trost, es geht nicht nur um Ermutigung, sondern auch um die Konsequenzen, wenn man das, was nötig ist, nicht tut. Sie kennen das vom Finanzamt her. Wer keine Steuern zahlen will, der wird am Schluss von Inkassobeamten belästigt. Und vom Straßenverkehr habe ich das schon geschildert. Es gilt auch von der Gesundheit. Es gibt nichts Nützlicheres als Jugendliche, die man auf die Konfirmung vorbereitet oder junge Leute mal in eine Klinik führt von Rauchern im Endstadium oder von AIDS-Kranken im Endstadium, damit sie wirklich sehen, was kommt, wenn man achtlos lebt. Bei uns wird das immer alles versteckt. Die Leute sterben versteckt an irgendwas und meistens wird die Todesursache gar nicht genau angegeben. Dann ist es oft irgendwas Peinliches. Wer zu viel raucht, kriegt Lungenkrebs, weiß man ziemlich sicher. Und dann sagt man nicht, der Herr hat ihn abgerufen, weil er zu viel geraucht hat, sondern in Frieden ist er gestorben. Man muss schon sagen, was von was kommt. Denn sonst nehmen die Menschen ihr Handeln nicht ernst. Dann bleibt es bei der Fahrlässigkeit, dann bleibt es bei der Achtlosigkeit, die am Ende Rücksichtslosigkeit ist. Da wir noch im Advent, in der Zeit des Kirchenjahres des Advents leben, ist es, glaube ich, ganz gut, mal darauf hinzuweisen, dass das Evangelium einerseits die Menschen ermuntert und tröstet und ein Ziel vor Augen stellt. Das Ziel heißt Frieden auf Erden. Und andererseits aber sagt, was die Alternative ist. Die Alternative ist Atomkrieg oder die Alternative ist massenhaftes Dahinsterben. Wenn man sich weigert, sich jemals die Hände zu waschen, dann soll man sich nicht wundern, wenn man sich mit allen möglichen Zeug infiziert. Ich denke, das Evangelium muss man ernst nehmen. Es ist nicht dazu da, einfach nur uns zu trösten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sondern vorher zu sagen, passt auf, sonst fallt ihr in den Brunnen.
Vielen Dank, Herr Schnellbach, für diese Fragen, die Sie uns hier gestellt haben. Und vielleicht darf ich da noch anfügen und auch Sie zitieren, Herr Professor Dr. Klaus Berger, Sie haben mal gesagt, durch die Methoden der historisch-kritischen Exegese wird die Bibel verfälscht und das Christentum, Zitat, bis zur Unkenntlichkeit zu einer sanften und völlig unverbindlichen Sonntagsmoral deformiert. Und weiter haben Sie auch gesagt, die Christentümer des Westens werden aus eigener Schwäche zusammenbrechen, weil man das Glaubensbekenntnis durch das Gebot der Toleranz ersetzt hat. Ist das in diesem Sinn eben, wie Sie gerade sagen, auch zu verstehen, dass wir heute uns fürchten, auch so Konsequenzen einfach, wie sie sind, wie sie im normalen Leben ja auch stattfinden, in der Bibel auch oder für die Bibel gleichbedeutend zu verkünden oder auch die einfach so darzustellen, wie sie denn da auch stehen. Also bei diesem Gleichnis, das gibt auch das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum bei Lukas 13,6, wo es dann heißt, schon 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine, hau ihn um. Also als könnten wir das nicht mehr ertragen heute.
Das ist so und das kommt natürlich daher, dass unser Leben in engeren Spielräumen sich abspielt und wir eigentlich überall mit den Folgen unseres Tuns konfrontiert werden. Wir müssen da abends in der Tagesschau uns angucken, was präsentiert wird. Da sind zur Hälfte auf jeden Fall Geschichten, die daher rühren, dass Menschen nicht getan haben, was sie eigentlich tun sollten, dass sie habgierig waren, dass sie ihren Ideologien gefolgt sind und so weiter. Und die Menschen sind so eingeschränkt eigentlich durch den ständigen Hinweis auf die Folgen, dass sie meinen, in der Kirche müsste das alles anders sein. In der Kirche müssen sie nur getröstet werden. Und das ist auch natürlich wahr. Deshalb hat man die schöne Kirchenbaukunst ersonnen. Deswegen gibt es die wunderbare Kirchenmusik. Deshalb gibt es schöne Bilder und kostbare, herrliche Evangelienhandschriften aus dem Mittelalter, die uns alle auch trösten, weil das wirklich eine andere Welt ist und nicht die Welt der ständigen Bedrohung. Aber diese andere Welt, die es gibt, die die Welt von Licht und Gnade und Zärtlichkeit ist, diese andere Welt darf nicht dazu verführen, dass man alles laufen lässt und sich benimmt, als hätte man nie Benimmregeln gelernt.
Ja, vielen Dank. Und es warten weitere Hörer. Da darf ich jetzt begrüßen Frau Fechler aus Ankum.
Ja, grüß Gott, Frau Engert, grüß Gott, Herr Professor Berger. Das ist natürlich so, dass heute das Wort Barmherzigkeit sehr groß geschrieben wird und dass man Hölle, was ja früher sehr oft genannt wird, auch auf der Kanzel, dass das doch eine andere Richtung bekommen hat. Und das ist auch auf der einen Seite auch tröstlich für Menschen, die doch in Ängste auch gebracht worden sind, auch in der Kirche. Ich wollte nochmal zurück, erstmal mit dem Menschenopfer bei Isaak, das ist ja gut ausgegangen. Aber mir hat man auch schon gesagt, ja, Gott ist ja grausam, weil er hat ja seinen Sohn, wie kann man seinen Sohn am Kreuz sterben lassen? Aber dann kann ich nur sagen, es ist seine große Liebe auch zu uns, die eben das große Opfer auch gebracht hat. Auf der anderen Seite war es ja nicht Gott, sondern die Menschen. Und dann nochmal zurück zu den Bibeln. Es waren doch wirklich immer nur Teile von Bibeln, die übersetzt waren. Und das war meiste war doch in Latein, wenn sie so frühes Zeitalter genannt haben. Und man sagt doch immer, Luther hat dann die ganze Bibel in das Deutsche übersetzt, dass die Menschen auch lesen konnten. Und so hatten ja früher immer noch einige, die das lesen konnten und damit argumentieren konnten. Wann war denn wirklich so eine von, ja, sagen wir mal jetzt von der Kirche, von der katholischen Seite eigentlich schon so weit, dass man sie vollständig nennen konnte, oder gab es das überhaupt noch nicht? Und welche Bibel würden Sie denn heute empfehlen? Einheitsübersetzung, da haben die sich ja alle Mühe gemacht, auch wenn sie dann immer sagen, da und da, das ist nicht so übersetzt. Das war doch eine große Arbeit, die dahinter steht, von Protestanten und katholischen Theologen, obwohl die Protestanten die Lutherbibel ja, die andere Bibel und die Einheitsbibel ja nicht so lieben, sondern die Lutherbibel doch weiter benutzen, ist ja auch nicht schlecht oder gut. Das wollte ich noch fragen, welche Bibel würden Sie denn heute dann, welche Bibelübersetzung würden Sie heute empfehlen? Und die Elberfelder Bibel oder solche, oder von Karrer, ja, welche bevorzugen Sie denn? Schluss und Ende und gesegnet.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Fangen wir mal der Reihe nach an. Gott lässt seinen Sohn sterben. Das ist nicht die Grausamkeit Gottes, sondern die Grausamkeit der Menschen. Jesus wurde auch nicht von Juden umgebracht, sondern von Römern. Und der Grund war, dass Jesus dem römischen Kaiser keine Konkurrenz machen sollte. Da geht es also nicht um die Grausamkeit Gottes, sondern Gott beantwortet die Grausamkeit und den Nationalismus der Römer in diesem Fall damit, dass er sagt, jetzt habe ich begriffen, wer ihr seid und dass ihr es besonders nötig seid, habt, dass man euch vergibt. Deshalb ist für Gott der Tod Jesu kein Anlass zur Rache, sondern zur Vergebung. Also soweit zum Tod Jesu am Kreuz. Und Ihre Hauptfrage war immer Teile von Bibeln, Fragezeichen. Da liegen Sie ein bisschen falsch. Die vorreformatorischen Bibelübersetzungen, die ich Ihnen zitiert habe, die 77 Stück, sind alle vollständig und die älteste ist 700 Jahre vor Luther von Ortfried von Weißenburg ins Deutsche übersetzt worden. Man soll also nicht so tun, als läge hier der Vorteil der Reformation. Der Vorteil der Reformation liegt darin, dass die Buchdruckerkunst erfunden war und man nicht auf Handschriften abschreiben angewiesen war, sondern schnell vervielfältigen konnte. Und er liegt auch darin, das ist ganz unbestritten, dass Luther eine große Sprachkraft hatte und die Evangelien schön übersetzt hat. Das gilt aber nur für die Evangelien. Die Briefe in der Luther-Übersetzung versteht auch kein Fachmann heute. Und da muss man im Zweifelsfalle immer im Griechischen nachgucken. Und wenn man das nicht kann, dann müsste man eine andere Übersetzung versuchen zu erhaschen. Wenn Sie mich fragen, welche Bibel ich selber benutze, dann würde ich sagen, für das Neue Testament, Klaus Berger, Christiane Nord. Diese Bibelübersetzung heißt Das Neue Testament und frühchristliche Schriften und ist erschienen im Insel Verlag in Frankfurt und kostet unter 25 Euro. Das Neue Testament und frühchristliche Schriften, da ist das Neue Testament drin, aber nicht nur das Neue Testament, sondern auch die Apokryphen. Und für das Alte Testament, das ist da nicht drin, kann ich Ihnen empfehlen, die revidierte Einheitsübersetzung katholisch. Die habe ich hier auch auf meinem Tisch liegen. Die heißt die Bibel, Einheitsübersetzung, Gesamtausgabe, katholisches Bibelwerk Stuttgart. Und das ist gedruckt, das steht ja gar nicht dabei, das ist noch nicht so lange her. Das haben sie mir geschickt und im Alten Testament ist das ganz in Ordnung, aber im Neuen Testament nicht. Ich bin ja Neutestamentler und kann es auch besser beurteilen. Das Alte Testament ist oft sehr, sehr sorgfältig gemacht und von guter Qualität. Im Neuen Testament ist das nicht der Fall.
Gut, danke schön. Und weil die Frage ja auch so anklang von Frau Fechler, noch die Elberfelder-Übersetzung. Was halten Sie von der?
Die Elberfelder-Übersetzung ist eine solide und konservative Übersetzung. Da kann man nichts gegen sagen.
Schön, dann geht es weiter mit Frau Klausus und mit ihr bin ich verbunden in Frieden bei Münster. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Ja. Guten Tag.
Ja, hallo.
Hallo, Herr Professor Berger. Und ich habe eine Frage, da geht es um die Zeugen Jehova. Da waren zwei Frauen vor einiger Zeit bei uns und die sagten, die sind ja auch Bibelforscher und so, und da sagten sie zu mir und sie sagen zu Mutter Gottes Maria aus Nazareth, das ist die Mutter Gottes, sagen sie Katholischen. Und dann sagten die da hinterher, da ist doch nicht die Mutter von Gott, sagten die zu mir. Und da war ich ja sprachlos, weil wir immer beten, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Mutter Gottes, beten wir jeden Tag und grüße sei zu Maria. Und die beiden älteren Damen, die sagten zu mir, da ist doch nicht die Mutter von Gott, ne? Und aber so, da Zeugen Jehova waren das, aber ich glaube, die war früher katholisch wohl gewesen, eventuell. Aber was ich wusste nicht, was ich sagen sollte, da war mein Gespräch sowieso zu Ende. Aber was sagen Sie dazu?
Also der Titel Mutter Gottes für Maria wurde vom Konzil von Ephesus im 5. Jahrhundert geprägt. Das steht so nicht im Neuen Testament, sondern ist eine Aussage, die sich aber voll mit der Bibel begründen lässt. Denn Jesus ist Gott, Jesus ist Sohn Gottes, Jesus ist nicht ein gewöhnlicher Mensch, sondern wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Maria hat ihn geboren. Weil sie den wahren Gott und den wahren Menschen geboren hat, ist sie Mutter Gottes. Das ist ganz einfach. Damit ist nicht gemeint, sie ist die Mutter von Gott Vater. Das haben die Zeugen Jehovas da ihnen versucht zu suggerieren, dass das die katholische Meinung wäre. Das gibt's natürlich nicht. Aber gemeint ist die Mutter Jesu, der Gott war. Und da würde ich mal dann als Christ gegen die Zeugen Jehovas argumentieren. Im Neuen Testament steht es an vielen Stellen und ganz eindeutig, dass Jesus Sohn Gottes war. Und Sohn Gottes, der wird von dem Apostel Thomas nach der Auferstehung, als er ihm erscheint, begrüßt: mein Herr und mein Gott. Das heißt, in Jesus begegnet Gott. Jesus ist der Repräsentant Gottes. Und daher kommt Maria zu diesem Titel.
Ja, vielen Dank, Professor Dr. Klaus Berger, für diese Erklärung und auch für die Frage an Frau Clausus. Ich hoffe, es ist damit auch beantwortet. Alles Gute Ihnen nach Münster. Jetzt hat sich nochmal aus Südtirol gemeldet eine Hörerin, die ich hier mit Sabine begrüße. Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, hallo.
Grüß Gott, Herr Professor Dr. Berger. Ich hatte eine Frage von der Bibel, etwas, was ich nicht verstehe und was Theologen nicht verstehen. Was heißt gegen den Heiligen Geist lästern? Das heißt, in der Bibel steht, gegen den Heiligen Geist lästern, das wird nicht vergeben, alles andere wird vergeben. Was heißt das? Was heißt das gegen den Heiligen Geist lästern?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die wird oft gestellt. Ich habe im vorigen Jahr im Echter Verlag ein Büchlein publiziert mit dem Titel Heiliger Geist. Da haben sie das näher erklärt, aber ich sage es Ihnen so, was da rauskommt. Der Zusammenhang im Markus-Evangelium Kapitel 3 ist, dass die Leute sagen, Jesus hat nicht den Heiligen Geist, sondern ist vom Teufel besessen. Das wäre also die andere Seite, das wäre also die Gegenseite. Wenn man sagt, diese Frau ist keine Heilige, sondern eine Hexe. Und so wird es auch von Jesus gesagt, er ist nicht Sohn Gottes, hat nicht den Heiligen Geist, sondern den Geist des Teufels. Und wer das sagt, der schneidet sich damit den weiteren Zugang zu Jesus ab. Dem kann man nichts mehr sagen. Der ist der Meinung, Jesus gehört zur Gegenseite und der müsste praktisch von vorne anfangen, sich um das Evangelium zu bemühen. Und der Ausdruck unvergebbare Sünde heißt nur, dies ist der entscheidende Punkt für die Christen. Jesus ist Sohn Gottes, weil der Heilige Geist und nicht der Teufel in ihm ist. Das ist klar, das ist der Punkt. Er gehört zur Dreifaltigkeit, so kann man das formulieren. Und wer das bestreitet, der versetzt Jesus auf die Gegenseite und sagt, also ist er Kind des Teufels. Klar?
Dankeschön für die Beantwortung dieser, wie Sie auch sagen, oft gestellten Frage. Und da es im Moment keine weiteren Anrufer gibt, hätte ich noch eine Frage, die sich mir in den letzten Tagen aufgetan hat, so mitten im Adventsgeschehen, in dem wir ja stehen. Da gibt es die Berufungsgeschichte des Zacharias und die von Maria. Und da habe ich Folgendes überlegt. Da heißt es ja bei Lukas 1, 5 bis 25, Zacharias bringt im Tempel eben des Herrn das Rauchopfer da, da erscheint ihm ein Engel und sagt zu ihm, dein Gebet ist erhört worden, deine Frau wird einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Johannes geben. Zacharias fragt daraufhin den Engel, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Beide sind ja schon uralt und nach menschlichem Ermessen ist es ganz unmöglich, dass Elisabeth schwanger wird. Und der Engel gibt sich dann eben als der Engel Gabriel aus und sagt ihm, weil Zacharias nicht geglaubt hat, soll er stumm sein bis zu dem Tag, an dem alles eintreffen wird. Wenn man jetzt schaut oder überlegt, naja, was eigentlich, so wie er reagiert hat, Zacharias, ist ja ganz normal, dass er erst einmal mit der Vernunft, mit der er ausgestattet ist, ihm fragt, ja, wie soll ich das erkennen oder woran soll ich das erkennen, dass das auch wahr ist, was so, ja, dass diese Erscheinung, die er da auch hat, wahr ist. Wenn man jetzt schaut bei Maria, als ihr der Engel erscheint und noch viel Größeres verkündet, da hat sie ja auch nicht alles nur so fraglos hingenommen, beziehungsweise wie ist das zu verstehen? Maria fragt ja auch auf die Ankündigung des Engels, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Aber bei ihr, gut, am Ende spricht sie dann das große Glaubensbekenntnis, mir geschehe nach deinem Wort. Aber was ist denn eigentlich so anders an dieser, also wenn man diese beiden Berufungsgeschichten vergleicht, beide stellen ja erst einmal eine Frage, die das Verkündete in Frage stellt oder wo sie erstmal gar nicht mitkommen.
Ja, das nennt man in der Forschung den sogenannten Einwand. Also wenn Menschen eine Verheißung empfangen, das ist auch im Alten Testament so, dass Gott etwas vorhat mit den Menschen, dann fragen die Menschen zunächst, wie kann das denn sein? Bei Moses ist es genauso. Er sagt, der Herr Gott sagt, ich schicke dich als Propheten. Und Moses sagt, ich kann doch nicht reden, ich bin doch unbegabt. Wie der und der Politiker würden wir ergänzen, eine gute Rede zu führen. Und dieser Einwand begegnet bei Zacharias und bei Maria genauso, das haben sie richtig beobachtet, und er wird durch die Geschichte dann widerlegt. Der Einwand soll im Nachhinein immer deutlich machen, hier geschieht etwas Besonderes, wo normale Menschen ihre Bedenken haben, aber Gott setzt sich gegen diese Bedenken durch. Diese Einwände sind wie Ausrufungszeichen, die sagen, Achtung, Spezialgeschehen. Ein Spezialgeschehen, das nicht normal ist, das man mit normalen Maßstäben nicht messen darf und die sich der Herrgott etwas kosten lässt, um es mal etwas erlaubt zu sagen. Die Einwände illustrieren also die Macht des Verheißungswortes Gottes. Auch wenn sich der Mensch mit Unglauben dagegen stemmt und daran leise Zweifel hat, Gottes Wort setzt sich durch. Ich glaube, dass es wichtig wäre, darüber mal zu predigen, über diese Einwände, weil diese Einwände ja viele Menschen auch in ihrem persönlichen Glauben haben. Dass sie sagen, das kann doch gar nicht sein. Wenn die Tante stirbt und der Pfarrer sagt, sie wird auferstehen, dann sagen die Leute, von wegen auferstehen. Sie wird im Krematorium verbrannt oder im Wald begraben unter Fichte Nr. 13. Wie soll die denn auferstehen? Das ist genau dieselbe Situation. Es wird eine Verheißung gegeben und die Menschen reagieren darauf mit Zweifeln. Aber die biblischen Geschichten sagen, es kommt auf das Ende an. Und die Zweifel sind nur Ausdruck dessen, dass es sich hier um eine Aktivität Gottes handelt. Und bei Zacharias ist es besonders auffällig, weil es ein markantes Zeichen ist, wenn ein Priester dann nicht mehr reden kann. Das ist ja eine Katastrophe. Wenn diese Katastrophe für seinen Beruf dann verhindert wird und nicht eintritt nach der Zeit, und dann die Zunge wieder gelöst wird, dann ist es ein Zeichen, beides hängt zusammen, das Stummwerden und das Gelöstwerden, und ist bezogen auf dieses Ereignis und auf nichts anderes, und beides kommt von Gott.
Nur bei Maria fragt man sich ja dann, nach der Erklärung des Engels kommt sie ja dann doch, so sehr unvermittelt, zumindest wie es hier in dem Text dann zum Ausdruck kommt, sagt sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort.
Also ja, Zacharias das wird, dieses Wort ist ganz klug, aber es sagt nicht, dass sie das alles verstanden hat. Die sagt, so wie wir reagieren würden, okay, dann lass man, machen wir schon, aber man darf das nicht glorifizieren. Sie hat das, kann es nicht verstehen, das kann kein Mensch verstehen, auch kein Theologe, was Menschwerdung Gottes bedeutet. Und deshalb ist das, ich bin eine Magd, das sei an mir geschehen nach deinem Wort. Denn es ist wie wenn jemand sagt, ich habe es zwar nicht verstanden, aber ich bin gehorsam, weil es sich um Gott handelt.
Gut, alles klar, vielen Dank, Professor Dr. Klaus Berger. Und jetzt ist hier nochmal die Hörerin von ihm aus Südtirol nochmal reingekommen. Sie hat nochmal eine Nachfrage, ich darf sie hier nochmal begrüßen. Hallo, Sabine.
Ja, hallo.
Grüß Gott, Herr Doktor, Professor Dr. Berger. Ich hätte eine Frage vom Alten Testament, Genesis, die Entstehung der Menschen und die Entstehung der Welt und alles. Das wurde Himmel und Erde erschaffen, dann die Tiere und die Pflanzen und dann der Mensch. In 6 Tagen, am 7. Tag ruht der Herr und sagt, alles war gut, alles war gut. Was sagen Sie zu den Naturwissenschaften? Der Mensch ist nicht aus Nachwenden entstanden, oder? Das wurde alles erschaffen.
Es gibt gerade an der Universität Heidelberg eine Vorlesungsreihe, die heißt Schöpfung. Und da hatte ich einen Vortrag vor 500 Hörern zu halten, aus allen Fakultäten, über die Schöpfung nach der Bibel, Urknall oder was sonst. Und ich habe meinen Beitrag unter die Überschrift gestellt, in 6 Tagen und aus dem Nichts, Fragezeichen. Also die Bibel ist nicht in 6 Tagen erschaffen, die Welt ist nicht in 6 Tagen erschaffen, sondern das Wort Tag heißt eine bestimmte Zeitspanne und es bedeutet nicht 6 mal 24 Stunden. Und aus dem Nichts ist die Welt auch nicht gemacht, denn das steht nirgendwo in der Bibel, das ist erst eine spätere Interpretation, dass vorher nichts gewesen sei. Und das Tolle an der biblischen Schöpfungsgeschichte, was sie mit der Naturwissenschaft vollständig gemeinsam hat, ist die Annahme, dass die Schöpfung in Stufen erfolgt und dass diese Stufen vom Einfachen zum komplizierteren Leben gehen. Dass also zunächst Wüste und Leere ist und nur Licht und Finsternis und nur die Gestirne und dann fängt es klein an mit den Pflanzen und dann kommen die Tiere und dann kommt der Mensch. Das ist eine Abfolge, die total gültig ist bis heute. Die ersten Pflanzen auf der Erde gab es vor 4,8 Millionen Milliarden Jahren und irgendwann kommen dann die kleinen Mikroben und wie das Zeug alles heißt. Und irgendwann kommen dann der Neandertaler und andere, die wir schon als Mensch bezeichnen können. Das ist eine Entwicklung und diese Entwicklung ist mit Gottes Segen versehen, sagt die Bibel.
Vielen Dank, Professor Dr. Klaus Berger. Und damit sind wir auch schon ganz knapp vor dem Ende angekommen. Ich darf Ihnen herzlich danken, dass Sie sich heute hier diese Zeit genommen haben und alle Fragen beantwortet haben, die hier reingekommen sind heute hier bei Radio Horeb. Frag doch den Prof zur Bibel. Und Herrn Fischer vom Bodensee muss sich auf das nächste Mal vertrösten. Das schaffen wir hier heute nicht mehr, aber es gibt ein nächstes Mal. Und das ist doch auch eine Aussicht. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Und an dieser Stelle darf ich Ihnen auch schon gesegnete Weihnachten wünschen und bedanke mich. Auf Wiederhören, Herr Professor Dr. Klaus Berger nach Heidelberg.
Ja, vielen Dank. Schöne Weihnachten.
Dankeschön. Für alle, die weiter hier reinhören möchten, es geht um 15 Uhr weiter mit dem Rosenkranz und Sie haben auch die Möglichkeit, diese Sendung in der Mediathek bei uns noch einmal herunterzuladen, nachzuhören, wenn Sie das eine oder andere nicht mitbekommen haben. Vielen Dank für Ihre zahlreichen Anrufe, für Ihr Engagement. Es verabschiedet sich am Mikrofon Anjuta Engert.